Live after Lehramt. Dann geht diese Person nach vorne und quittiert feierlich den Erhalt ihrer Ruhestandsurkunde. Und so ist das tatsächlich auch, wenn du entlassen wirst, du quittierst das. Nur nicht so feierlich, das darf ich dir direkt schon mal sagen. Bei mir persönlich war das null feierlich. Da lag das im Fach. Musst du dir auch mal reinziehen. Nach all den Jahren, wo du dir möglicherweise ein Bein ausgerissen hast, um für die Schule Dienst zu tun, liegt die Entlassungsurkunde im Fach.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich dir einmal Transparenz darüber schaffen, wie so eine Kündigung als Verbeamteter oder auch Angestellter Lehrer eigentlich formal abläuft. Also was ist so der ganz grobe Zeitplan und um was muss ich mich zu welchem Zeitpunkt eigentlich kümmern? Vorab dazu ein paar Disclaimer. Die Frage, ob du kündigen möchtest oder nicht, die wird hier gar nicht behandelt. Das steht auf einem vollkommen anderen Blatt. Die Folge dient wirklich dazu, dir eine grobe Vorstellung zu geben, was da eigentlich ansteht. Wenn ich dir da heute einen Überblick gebe, dann ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, hast du nicht meine To-Do-Liste, was ich alles beachten muss, wenn ich kündige als Lehrkraft? Naja, stell dir mal vor, ich mache jetzt eine To-Do-Liste und es gibt eine Person, die hat eine ganz krude Berufsbiografie mit einem ganz komplexen Lebenslauf und da kommen irgendwelche Dinge, die anstehen, die nicht auf meiner To-Do-Liste stehen. Und dann kommt hinterher diese Lehrkraft zu mir und sagt, ich verklag dich, das stand nicht drauf. Wäre nicht so schlau von mir, eine To-Do-Liste zur Verfügung zu stellen, oder? Deswegen, es gibt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch eine rechtliche Gewähr. Das, was wir heute besprechen, das dient wirklich dem groben Überblick. Und im Einzelfall, es gibt Situationen, da solltest du dich rechtlich beraten lassen. Oft sind das zum Beispiel Situationen aus Krankheit heraus zu kündigen, aus Dienstunfähigkeit heraus. Da muss man grundsätzlich prüfen, macht das zum aktuellen Zeitpunkt wirklich Sinn? Und da denke ich auch, da sollte man sich rechtlich mal beraten lassen, denn gerade Personen in Krankheit profitieren doch sehr davon, wenn sie ihre Rechte kennen und werden auch vom Dienstherrn da gerne übervorteilt, weil sie ihre Rechte nicht kennen. Also bevor du jetzt überstürzt kündigst, weil du eine Wiedereingliederung fürchtest und nicht willst, lass dich mal lieber rechtlich beraten. Also wir halten fest, es gibt komplexe Szenarien, da lege ich dir eine Rechtsberatung wirklich nachdrücklich ans Herz. Es gibt aber auch Standardszenarien, wo das aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig ist. Und über solch ein Standardszenario spreche ich heute. Wirklich, es gibt keinerlei lange Krankheitsperioden, Auslandsschuldienstaufenthalte oder sonst was, sondern es ist eine straighte Lehrkraftlaufbahn, über die ich heute spreche. Und hier aber auch kein Anspruch auf Vollständigkeit, keine rechtliche Gewähr. Disclaimer zu Ende, okay? Ich gehe jetzt einmal von dem Szenario aus, du würdest als Lehrkraft gerne zum Ende dieses Schuljahres kündigen. Die Schuljahresgrenze ist in der Regel der 31.07. beziehungsweise dann zum 1.08. beginnt das neue Schuljahr. Angenommen, das wäre deine innere Agenda. Ich möchte nicht das neue Schuljahr 2025/26 antreten. Jetzt gerade nehme ich diese Folge im Februar 2025 auf und das ist tatsächlich auch ein realistischer Zeitplan, sich jetzt damit zu befassen, solltest du das vorhaben. Und das ist auch eine Standardsituation bei uns im Coaching, immer wieder Januar, Februar, März, dass Personen mit diesem deklarierten Ziel die Zusammenarbeit mit uns beginnen. Ich möchte, dass dieses Schuljahr mein letztes war. Dann bist du gut im Zeitplan. Heute geht es nicht um den ganzen emotionalen Struggle rund um diese Entscheidung, um die Entscheidungshürden, um alle Orientierungs- und Bewerbungsfragen, um die Suche nach Berufsalternativen. Das lasse ich alles außen vor. Das sind Dinge, die Kundinnen und Kunden mit uns im Coaching dann drumherum bearbeiten. Es geht jetzt wirklich nur um den nackten Ablauf. Was sind jetzt die Formalitäten, ne? Zuerst spreche ich über das Beamtenszenario und später über das Angestellten-Szenario im Tarifvertrag oder im Privatvertrag. Zuerst mal kann ich als Beamter kündigen, ja, das heißt nur nicht so. Wenn du unserer Arbeit folgst, dann weißt du bereits, das nennt sich Antrag auf Entlassung aus dem Dienst. Und natürlich kann man als Beamter diesen Antrag stellen und ist dann auch raus. Ich werde immer wieder gefragt, ist das denn schwer, als Beamter zu kündigen? Nee, es ist schockierend einfach. Ein Zweizeiler trennt dich von deinem neuen Leben, wenn man es mal so auf den Punkt bringen will. Ja? Also, der Antrag auf Entlassung aus dem Dienst, der darf nicht abgelehnt werden seitens des Dienstherrn, dem muss stattgegeben werden. Der kann dich also auch nicht einfach jetzt behalten und versklaven. Ja, du kommst raus. Die Fristen, zu denen du rauskommst, die gehen aus dem jeweiligen Landesbeamtenrecht hervor. Das Landesbeamtenrecht unterscheidet sich da tatsächlich und es gibt so Grundmarschrouten, die Bundesländer da einhalten. Die eine Marschroute ist, dass man dich längstens noch für 3 Monate im Dienst behalten darf. Die andere Marschroute ist, dass für Lehrkräfte eine Sonderregelung gilt, nämlich dass man dich bis zum Halbjahr behalten darf. Und dann gibt es auch noch einen Sonderweg, den macht meines Wissens nach momentan nur ein Bundesland. Und das ist halten bis zum Ganzjahr. Aktueller Stand ist das Saarland. Da steht drin, Lehrkräfte können auch bis zum Ganzjahr, also bis zum Sommerferien behalten werden, was natürlich sehr unflexibel wäre. Wichtig ist aber, das ist eine Kann-Regelung. Es gibt keine klassischen Kündigungsfristen bei Beamten wie bei Angestellten. Bei Angestellten ist das ja so fast wie bei so einem Mietvertrag, ne? Zum 15. des Vormonats mit 6 Wochen Auslauffrist, so, ne? Da hast du es datumsgenau, so ist das bei Angestellten. Bei Beamten ist das immer dieses kann noch länger gehalten werden, wenn es ein berechtigtes dienstliches Interesse dazu gibt. Und das berechtigte dienstliche Interesse besteht natürlich darin, wenn du im Unterricht eingebunden bist, dann kannst du ja nicht morgen den Griffel fallen lassen. Da sind ja Klassen, die versorgt werden wollen. Das ist das berechtigte dienstliche Interesse, dich da zu behalten, bis deine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß abgewickelt und übergeben worden sind. Das heißt, manche Bundesländer lassen dich unterjährig gehen. Das sind diejenigen, die dich bis 3 Monate halten. Und andere Bundesländer haben den Kurs, dass sie dich zu einer Zeugniszäsur gehen lassen oder sie behalten es sich vor, zum Halbjahr oder zum Ganzjahr. Es heißt also nicht automatisch, dass nur mit dem Zeugnis und der Notengebung und der Punktlandung auf dem Halbjahr dann das berechtigte dienstliche Interesse abgewickelt ist, sondern es kann ja auch unterjährig ein Ersatz für dich gefunden werden und eine neue Planstelle ausgeschrieben werden, ne? Da ist also viel Absprache. Du merkst, diese Kann-Regelung, die schafft ganz viel Ambiguität und damit entsteht der Bedarf, dass die verschiedenen Beteiligten mitspielen. Wer sind die verschiedenen Beteiligten? Deine Schulleitung und der Dienstherr, ne? Mit klaren Kündigungsfristen wäre das einfacher, aber möglicherweise auch rigider, denn deine Kündigungsfristen als Angestellter, die sind durchaus auch schon mal länger, als das bei einem Beamten sein kann. Kommen wir später zu. Okay, also es wäre in deinem Interesse, solltest du jetzt zum Sommer hin gehen wollen, dass du verhinderst, im nächsten Schuljahr wieder eingeplant zu werden. Und das verhinderst du natürlich dadurch, dass du frühzeitig kommunizierst, dass du gar nicht zur Verfügung stehst. Wenn du jetzt am 1. Juli um die Ecke kämst, damit, dass du am 31. Juli gehen möchtest, bist du wahrscheinlich fürs nächste Schuljahr ja schon eingeplant. Dann gäbe es natürlich ein berechtigtes Interesse, dich zumindest für die ersten Monate des Schuljahres irgendwie doch noch im Dienst zu behalten. Wo soll denn der Ersatz so schnell herkommen? Du solltest also mit einer Pufferzone zu den Sommerferien dein Vorhaben kundtun. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden erarbeiten, was dann da eigentlich der richtige Zeitpunkt ist. Bei manchen ist das relativ klar, die haben eine gute Kommunikationsbasis mit ihrer Schulleitung, und bei anderen ist das überhaupt nicht so klar. Da ist die Schulleitung kaum im Haus oder die Schulleitung ist selbst erkrankt. Man weiß irgendwie gar nicht, ja, soll ich das jetzt dem Stellvertreter, oder ist das Verhältnis auch nicht gut? Das macht es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Wir reden heute hier vom Standardszenario, also alles tutti mit der Schulleitung. Wir empfehlen, da sollte man schon um die Osterferien rum aktiv werden. Ein guter Zeitpunkt wäre, nach den Osterferien sein Interesse kundzutun, seine Absicht zu bekunden, dass man den Antrag auf Entlassung stellen wird. Und je dichter es an die Sommerferien rankommt, aus irgendwelchen Gründen, warum du diese Information noch nicht streuen möchtest, umso mehr bist du darauf angewiesen, dass Menschen es möglich machen, dass du dann auch gehen kannst. Ne? Denn es gibt ja diese volatilen Kanngrenzen. So, wie hat das dann zu erfolgen, wenn das Gespräch mit der Schulleitung gelaufen ist und dann hat man sich in den Armen gelegen, ja, vielleicht auch nicht, und das Ganze ist nun auf dem Tisch. Der Antrag auf Entlassung muss auf dem Dienstweg erfolgen. Das heißt, du schickst den nicht selbst ans Schulamt oder zu der nächsthöheren Behörde. Du händigst den deiner Schulleitung aus, denn das ist der Dienstweg über die Schulleitung an deinen Dienstherren. Je nachdem, an welcher Schulform du bist, ist dein Dienstherr eine ganz unterschiedliche Instanz. Also zum Beispiel in NRW wären Grundschullehrkräfte durch das Schulamt vertreten, während Gymnasiallehrkräfte durch die Bezirksregierungen vertreten werden. Wenn du dir unsicher bist, wer denn eigentlich dein Dienstherr ist, dann schau doch mal bitte auf deinen Planstellenvertrag. Da steht's im Kopf. Und das adressierst du dann an deinen Dienstherrn, aber händigst es deiner Schulleitung aus, und zwar in Papierform. Also bitte nicht als E-Mail, das ist nicht rechtsgültig. Und ich habe schon gesagt, ein Zweizeiler trennt dich von deinem neuen Leben. Da musst du keinen großen Zinnober reinschreiben. Es geht einfach um eine Absichtsbekundung, dass du bitte aus dem Dienst entlassen werden möchtest zu Datum XY. Fertig. Hier wieder der Rechtsdisclaimer. Lass dich beraten, wenn du dich für einen komplexen Fall hältst. Also, wenn es da Bundeslandwechsel gab oder sogar mehrere oder lange Krankenzeiten oder Auslandszeiten oder lange Perioden von was auch immer, dann lass dich da gegebenenfalls nochmal beraten. Es gibt natürlich auch einen Unterschied, was denn dann eigentlich mit deinen Pensionsansprüchen ist. Wenn du dich dazu informieren möchtest, auch dazu habe ich eine Podcast-Folge. Das ist die Folge 36. Da kläre ich dich detailliert über Nachversicherung und Altersgeld auf. Also, du solltest dich natürlich informieren, gibt es in deinem Bundesland Altersgeld? Und hast du da Anspruch drauf? Der Anspruch entsteht in der Regel nach 5 Jahren auf Planstelle, Referendariat nicht mitgerechnet. Und diese Jahre müssen natürlich ruhegehaltsfähig gewesen sein. Das heißt, du musst da im Dienst gewesen sein, nicht in Beurlaubung oder in Elternzeit oder so etwas. Von daher, guck dann nochmal, ob du eigentlich einen Altersgeldanspruch hast. Und wenn du in einem Bundesland ohne bist, ja, dann ist das eben so. Auch da gibt es manchmal den Bedarf, soll ich nicht vielleicht abwarten, bis irgendwann das Altersgeld eingeführt wird? Wie sieht denn das aus in meinem Bundesland? Ja, frag den Lehrerverband deines Vertrauens, was die dazu meinen. Das ist natürlich Abwägungssache, je nachdem, um wie viel Geld es denn da eigentlich geht. Wenn du eine junge Lehrkraft bist, die seit 3 Jahren im Dienst ist, dann geht's um nix. Sorry, um das jetzt mal so klar zu sagen, dann geht's echt nicht um Geld. Wenn du seit 15 Jahren, seit 20 Jahren, seit 25 Jahren im Dienst bist, dann geht es um richtig viel Geld, und im Zweifelsfall geht es um Altersarmut oder nicht Altersarmut. Lass dich da beraten, insbesondere wenn es um viel Geld geht. Okay, also, was ist jetzt mit diesem Altersgeld? Muss ich das beantragen? Hätte ich einen Anspruch? In manchen Bundesländern ist das das Standardszenario und du musst das gar nicht beantragen. In anderen wiederum musst du einen Antrag stellen. Von daher sage ich eigentlich pauschal, beantrage das. Das muss beantragt werden, bevor du aus dem Dienst entlassen bist, und dementsprechend schreib das direkt in deinen Antrag auf Entlassung mit rein, dass du gleichzeitig hier auch das Altersgeld beantragst. Dann bist du auf der sicheren Seite. Okay, so, die Schulleitung, die leitet das Ganze an den Dienstherren weiter. Ich würde mir das ehrlich gesagt quittieren lassen, dass du die Kündigung eingereicht hast bei der Schulleitung, denn es gibt auch Schulleitungen, die das verschlafen. Haben wir auch schon alles erlebt. Da wird das gar nicht an den Dienstherren weitergeleitet und die Lehrkraft glaubt, sie hätte gekündigt, aber das Schreiben ist gar nicht angekommen. Und dann kommt diese Lehrkraft gar nicht zu dem gewünschten Datum raus, weil die Schulleitung es verpennt hat. Also lass dir das quittieren, dass die Schulleitung das entgegengenommen hat. Ja, okay. Sollte das dann der Fall gewesen sein, was ich dir wünsche und was natürlich in den allermeisten Fällen auch so ist, dann geht das Schreiben beim Dienstherrn ein, dann dauert das ein paar Wochen und dann bekommt man Post vom Dienstherrn, dass man noch 14 Tage Zeit hat, das Ganze zurückzurufen. Und in diesem Schreiben steht dann eine große Rechtsaufklärung darüber, was das eigentlich bedeutet, den Beamtenstatus niederzulegen. Ist dann natürlich so ein bisschen alarmistisch und macht nochmal ein bisschen Panik. Aber hey, wenn du dich dazu entschieden hast, dann bist du darüber, glaube ich, auch weg. Dann pustet dich das nicht mehr um, dass dann da nochmal steht. Wenn sie das Beamtentum aufgeben, sind sie kein Beamter mehr. Das steht da tatsächlich drin. Okay, das war uns irgendwie klar. Das heißt, du lässt diese 14 Tage verstreichen, wenn du das denn möchtest, wirklich also zu kündigen, lässt du es verstreichen. Es gab tatsächlich mal in der Vergangenheit die Situation einer Kundin, die das zurückgerufen hat innerhalb dieser 14 Tage. Was ist denn da passiert? Der erste Corona-Lockdown. Nachvollziehbar, oder? Du kündigst und sagst, ich will raus und dann passiert innerhalb dieser 14-tägigen Periode der erste Corona-Lockdown und man weiß so gar nicht, in welche Richtung das läuft, lieber erst nochmal zurückgezogen. Who knows, was dir passiert? Autounfall oder sonst was, will ich dir alles nicht wünschen, aber ist schon gut, dass es diese Periode gibt. Wenn du aber sicher bist, ich möchte aber da raus, dann lässt du diese 14 Tage verstreichen. Und dann kommt dir ein paar Wochen später die Entlassungsurkunde postalisch ins Fach geflattert. Also dem Entlassungsdatum wird dann hoffentlich stattgegeben. Also das setzt natürlich voraus, man hat sich vorher mit der Schulleitung und alles drumherum auf das Entlassungsdatum einvernehmlich geeinigt und dann muss dem Jahr stattgegeben werden. Dann kommt die Entlassungsurkunde, die wird in der Regel an die Dienststelle geschickt und dann muss der Erhalt quittiert werden. Das hast du vielleicht schon mal gesehen vor den Sommerferien, wenn so eine Gesamtkollegiumskonferenz ist und dann wird ein Kollege oder eine Kollegin in den Ruhestand verabschiedet, dann geht diese Person nach vorne und quittiert feierlich den Erhalt ihrer Ruhestandsurkunde. Und so ist das tatsächlich auch, wenn du entlassen wirst, du quittierst das. Nur nicht so feierlich, das darf ich dir direkt schon mal sagen. Das wird im stillen Kämmerlein passieren und zwischen Tür und Angel. So, hier bitte, hier ist das Ding. Bei mir persönlich war das null feierlich. Da lag das im Fach. Musst du dir auch mal reinziehen. Nach all den Jahren, wo du dir möglicherweise ein Bein ausgerissen hast, um für die Schule Dienst zu tun, liegt die Entlassungsurkunde im Fach. Das spricht schon viel über die Schulkultur, ne? Aber das passiert. Okay, der Rest passiert automatisch. Also diese ganze Frage rund um, muss ich mich jetzt um die Nachversicherung kümmern? Muss ich das Altersgeld irgendwie anstoßen? Ja, unterschiedlich. Also die Nachversicherung passiert automatisch mit deinem Antrag auf Entlassung, kriegt das Landesamt für Finanzen die Nachricht, dass deine Nachversicherung jetzt angestoßen werden soll, beziehungsweise kriegst du dann erstmal Post vom Landesamt für Finanzen oder für Besoldung, je nachdem, wie es bei dir heißt. Und da steht dann drin, auf so einem Ankreuzbogen, möchtest du, dass du jetzt nachversichert wirst oder möchtest du den Aufschub der Nachversicherung? Du kannst die nämlich bis zu 2 Jahre aufschieben. Ja, aus welchem Grund sollte man das denn aufschieben oder aus welchem Grund ist das überhaupt relevant? Das wäre relevant, wenn du nahtlos in eine andere Stelle im öffentlichen Dienst wechselst, die auch verbeamtet ist und dann muss dieser ganze Zampanausa rund um die Nachversicherung ja gar nicht gemacht werden, weil man dann nahtlos ja neue Pensionsansprüche erwirbt Und das wird dann also weiter auf das gleiche Konto gutgeschrieben, wenn man das so metaphorisch will. Ne? Lohnt sich das mit 2 Jahre Aufschub? Kannst du machen, kannst du aber auch lassen. Also wenn du jetzt dir unsicher bist, ob du nochmal in den öffentlichen Dienst gehst, ja Mai, dann schieb's halt auf. Ansonsten wirst du halt nachversichert. Das bedeutet, dass deine gesamten Dienstzeiten an die deutsche Rentenversicherung kommuniziert werden und die Rentenversicherung errechnet dir daraus einen Rentenanspruch. Okay, wie ist das mit dem Altersgeld? Ja, du beantragst das, beziehungsweise das ist das Standardszenario in manchen Bundesländern, aber du kriegst das Altersgeld ja nicht sofort, das ist ja vollkommen klar. Du kriegst das mit Erreichen der Regelaltersgrenze, nämlich ab 67. Und da, so ist mein Kenntnisstand aktuell, musst du das vorher aber auch nochmal beantragen. Also du müsstest dich dann mit 66 geistesgegenwärtig daran erinnern, oh, ich habe ja einen Altersgeldanspruch, den aktiviere ich jetzt mal, damit ich das ab 67 dann auch monatlich bekomme. Also das ist nicht komplett dann abgehakt beim Altersgeld. Du musst das später dann nochmal aktiv beantragen. So, nächste Frage. Habe ich Anspruch auf ein Arbeitszeugnis als Beamter? Arbeitszeugnisse sind etwas aus der arbeitsrechtlich geregelten Welt. Dementsprechend gibt es im Beamtentum überhaupt keine Arbeitszeugnisse. Da gibt es nur dienstliche Beurteilungen. Die kennst du ja. Die kennst du aus der Zeit deines Referendariats. Die kennst du, als du deine Revisionslehrproben gemacht hast. Und in manchen Bundesländern sind alle 5 Jahre oder in einem bestimmten Turnus dienstliche Beurteilungen durch die Schulleitung vorgesehen. Das sind deine Arbeitszeugnisse. Und du hast keinen Anspruch darauf, jetzt eins ausgestellt zu bekommen, wenn du den Dienst verlässt. Du hast nur Anspruch auf eine dienstliche Beurteilung, wenn es da einen Anlass gibt. Also würdest du jetzt eine Beförderung anstreben oder sowas. Von daher schau mal, was du aus der Vergangenheit noch so hast. In manchen Fällen hat man echt nur was vorliegen, was 15 Jahre alt ist. Und dann ist das leider so. Du kriegst da nichts Gleichwertiges vorgelegt. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, vielleicht so ein arbeitszeugähnliches Dokument zu erhalten, aber das ist Absprache mit der Schulleitung. Okay, so jetzt sind wir in unserem Zeitplan. Du willst zum 1.8. raus, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, ich habe schon gesagt, nach den Osterferien würdest du das kommunizieren und in unserem Standardszenario, wo ja auch alles glatt läuft, da würdest du einen neuen Job zum 1.8. anstreben. Zum 31.7. raus, zum 1.8. nahtlos in einen neuen sozialversicherungspflichtigen Job. Das wäre doch toll, ne? Was muss man tun, um das in die Wege zu leiten? Naja, du müsstest im Mai, Juni, Juli in eine intensive Bewerbungsphase gehen, damit du auch zum 1.8. einen unterschriebenen Vertrag in der Tasche hast. Und glaub nicht, dass Stellen zum 1.8. jetzt im Februar schon ausgeschrieben werden. Das ist ganz selten der Fall, aber es wäre unwirtschaftlich für ein Unternehmen. Das heißt, du musst natürlich das Sitzfleisch haben, um ja so 2 bis 3 Monate vorher abzuwarten, denn dann kommen diese Stellen auf die Portale und auf den Markt. Schlauer ist es, vielleicht auch schon mal den verdeckten Arbeitsmarkt abzuklappern, um mittelfristig und langfristig Kontakte aufzubauen und da vielleicht schon mal ein bisschen vorzuarbeiten, dass man in Richtung 1.8. dann was hinbekommt. Ja, das sind Strategien, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden erarbeiten. In diesem Standardszenario würdest du dich Mai, Juni, Juli mit Vollgas bewerben und 50, 60, 70 Bewerbungen rausfeuern und dann intensiv in Gespräche gehen und dann wäre da zum 1.8. hoffentlich ein unterzeichneter Vertrag. Und dieser Vertrag ist dann auch dein Ticket, um aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung reinzukommen. Denn kommst du aus der PKV, wenn du jetzt erstmal nichts in der Tasche hast? Nein, du kommst aus der PKV, wenn du einen sozialversicherungspflichtigen Job vorlegst. Und dann muss dich die PKV gehen lassen und die GKV muss dich aufnehmen. Dementsprechend wäre es natürlich schlau, das irgendwie nahtlos hinzukriegen zum 1.8. Wenn das nicht nahtlos hinhaut, zum 15.8. oder zum 1.9., auch dann gibt es Lösungen. Dann bleibst du halt noch irgendwie in der PKV, in der Übergangslösung. Wird dann vielleicht ein bisschen teurer in dieser Zeit, aber gut, so ist es nun mal, ne? Idealerweise, merkst du schon, lässt du dich unabhängig beraten zu deiner Umstellung von Versicherungen. Und das wäre idealerweise auch vielleicht jetzt schon der Fall oder so um Ostern auch rum, damit du auch schon weißt, was steht alles an. Da ist natürlich nicht nur deine Krankenversicherung von betroffen, sondern all deine anderen Versicherungen auch, denn du bist Nutznießerin von Beamtentarifen. Und die sind in der Regel ein bisschen günstiger. Das heißt, du musst bei ganz vielen anderen Versicherungen auch auf Normaltarif umstellen. Lass das mal besser gut begleiten, würde ich sagen. Gerade auch bei einem Wechsel von einer Krankenversicherung. Die Krankenversicherung ist die wichtigste wahrscheinlich, die du dein Leben lang haben wirst, von der Wiege bis zur Bahre, beziehungsweise in dem Fall nicht von der Wiege, sondern von deinem Berufswechsel an. Ja, und dementsprechend will man da ja auch eine schlaue Entscheidung treffen. Okay, so, jetzt habe ich gerade schon gesagt, was ist denn, wenn der Übergang nicht nahtlos ist? In unserem Wunschszenario hättest du ja zum 1.8. eine neue Stelle und dann wäre da auch dein neues Leben als gesetzlich Versicherter gebongt. Achtung! Auch da gibt es Beitragsbemessungsgrenzen. Solltest du wieder erwartend in einen Job kommen, in dem du unfassbar viel Geld verdienst, dann musst du nicht in die GKV. Dann müsste man dich wiederum privat versichern oder freiwillig gesetzlich. Du siehst, lass dich da mal beraten. Okay, also was ist denn jetzt, wenn ich nicht zum 1.8. was habe? Habe ich dann Anspruch auf Arbeitslosengeld? Nein. Als Beamter hast du keinen Anspruch auf ALG 1, denn du hast ja nicht in die Sozialsysteme eingezahlt. Oftmals hast du auch keinen Anspruch auf ALG 2. In manchen Fällen ist das so, das hängt aber natürlich von deinem Besitzstand ab. Warum sollte jemand, der ein Eigenheim besitzt und sich 120.000 Euro angespart hat, ja, wie auch immer, warum sollte so jemand ALG 2 subventioniert werden? Du musst natürlich offenlegen, was ist eigentlich in deinem Besitzstand und also musst im Grunde so eine Offenbarung machen und dann geht es erstmal darum, dass du dein eigenes Kapital aufzehrst, bevor du auf öffentliche Gelder zurückgreifst. Ne? Aber es gibt natürlich Personen, manchmal sind das ReferendarInnen oder Alleinerziehende oder Personen, die aus anderen Gründen nicht über viel Liquidität und Rücklagen verfügen. Manchmal ist das so, dass ein ALG-2-Anspruch besteht. Allerdings in der Überzahl der Fälle nicht. Okay, muss ich mich dann denn arbeitssuchend melden, wenn ich jetzt als Beamter ja auch sowieso keinen Anspruch auf irgendwas habe? Muss ich das dann machen? Nee, meines Wissens musst du das nicht. Aber es gibt Gründe, die dafür sprechen würden. Stichwort relevante Zeiten für die Rentenversicherung. Denn Zeiten der Arbeitslosigkeit zählen mit rein in deine Rentendokumentation und sind im Zweifelsfall irgendwelche Wartezeiten. Dementsprechend wischt das nicht zu schnell vom Tisch. Allerdings arbeitssuchend melden geht ja auch mit gewissen Pflichten einher, nämlich vorstellig werden, regelmäßig bei der Agentur für Arbeit und nachweisen, dass du dich bewirbst. Also das nur, damit du schon mal weißt, was da ansteht. Es gibt noch enorm viele Detailfragen auf dem Weg, die wir in diesem Rahmen vom Podcast hier jetzt nicht klären können. Du hast schon gemerkt, okay, vielleicht rattert es in deinem Kopf ja auch, aber wie ist das denn jetzt bei mir und wie müsste ich denn jetzt? Können wir hier leider nicht. Und manches kannst du mit einer Rechtsberatung klären. Andere Dinge sind eher Fragen einer cleveren Strategie, dann wiederum Fragen der genauen Berufsalternative. Dann ist aber auch vieles eine Frage der Haltung und des Mindsets, denn Angst spielt natürlich eine ganz große Rolle und Handlungsfähigkeit und Grenzen setzen und Kommunikation, das ist tatsächlich alles unser täglich Brot im Coaching mit unseren Kundinnen und Kunden. Also wir begleiten diese Prozesse tagtäglich und all diese Positionierungsfragen und wann mache ich was und was ist strategisch jetzt schlau und wie soll ich meiner Schulleitung das sagen und was sage ich jetzt lieber nicht und wann sage ich das? All das ist unser täglich Brot. Okay, wir kommen jetzt zu den Angestellten. Ich habe eingangs schon gesagt, Angestellte haben im Unterschied zu Beamten feste gesetzliche Kündigungsfristen. Wenn du angestellte Lehrkraft bist und das gerade hörst, dann sage ich dir da nichts Neues. Ne? Du bist vielleicht auf TVL angestellt, also auf dem Tarifvertrag der Länder, oder auf TVH. Hessen kocht ja da sein eigenes Süppchen, also Tarifvertrag Hessen ist nochmal sein eigenes Ding. Oder vielleicht bist du an einer Privatschule und hast einen Privatschulvertrag. Solltest du im TVL sein oder im TVH, dann kannst du deine Kündigungsfristen ganz einfach ergoogeln, denn die richten sich nach deiner Beschäftigungsdauer. Je länger du beschäftigt warst auf diesem Vertrag, umso länger ist deine Kündigungsfrist. Es kann also sein, dass du 6 Monate Kündigungsfrist hast oder sogar 12 Monate, weil du sehr lang auf dieser Stelle warst. Kann aber auch sein, dass du nur 1 Monat hast, weil du ganz kurz da auf dieser Stelle warst, ne? Google dich da bitte mal schlau, da gibt es öffentliche Tabellen zu. Bei Privatverträgen, da musst du natürlich in deinen Arbeitsvertrag schauen, denn Privatschulen können das ja nach ihren eigenen Regeln gestalten. Und wir machen die Erfahrung, es ist nicht selten so, dass in Privatschulverträgen grundsätzlich die Kündigung nur zum Ganzjahr möglich ist. Muss bei dir nicht der Fall sein, aber das sehen wir immer wieder gehäuft an Privatschulen, dass natürlich zur Sicherung der Unterrichtsversorgung die Kündigung nur zum Ganzjahr möglich ist. Das macht dich natürlich ziemlich rigide. Das solltest du jetzt mal reingucken in deinen Vertrag, ehe du das zu spät feststellst. Denn es gibt natürlich Fristen, bis wann du gekündigt haben musst, damit du dann zum Ganzjahr auch rauskommst, ne? Informier dich da bitte. Was bei dir weniger nebulös ist als bei Beamten, ist diese ganze Versicherungsfrage. Denn da muss im Grunde ja gar nichts umgestellt werden. Du bist ja schon sozialversichert tätig. Dementsprechend gibt es gar keinen Umstellungsbedarf der Krankenkasse oder sonstiger Versicherungen. Du bist wahrscheinlich gesetzlich krankenversichert und in anderen Versicherungen bist du auch schon im Normaltarif. Von daher, ja, geht's eigentlich eher darum, was ist mein Anschlussszenario? Bin ich danach erstmal eine Zeit lang arbeitslos und beziehe ALG 1? Denn das könntest du ja dann. Du hast ja eingezahlt in die Sozialversicherungssysteme. Wichtig ist, dass du lang genug eingezahlt hast. Innerhalb der letzten 24 Monate musst du 12 Monate am Stück beschäftigt gewesen sein, sozialversicherungspflichtig. Sonst hast du keinen Anspruch, ne? Aber diese Dinge, die werden dir bekannt sein. Okay. Du hast wiederum Anspruch auf ein Arbeitszeugnis, ein wohlwollend formuliertes Arbeitszeugnis. Da gibt es diese Arbeitszeugnis-Kassiba. Das ist dieser verklausulierte Sprech, ne? Stets bemüht oder so. Also tatsächlich muss das arbeitsrechtlich wohlwollend formuliert sein. Aber deswegen haben sich so verschiedene Formulierungsabgrenzungen etabliert, aus denen dann doch hervorgeht, ist das jetzt eine 1, eine 2, eine 3 oder eine 4 in bestimmten Leistungsbereichen. Innerhalb der gesetzlichen Fristen musste dieses Arbeitszeugnis ausgestellt werden. Das ist eigentlich 14 Tage nach dem Entlassungsdatum, meiner Kenntnis nach. Allerdings wird diese Frist regelmäßig überschritten von Schulen. Das sehen wir. Also jetzt gerade zum Beispiel bei Berliner Lehrkräften, da sind ja viele noch in tarifangestellten Beschäftigungsverhältnissen. Und da müsste es ja eigentlich auch zur Routine gehören von Schulleitungen, dass die wissen, okay, ich habe hier eine ganze Menge Tarifbeschäftigte, da muss halt so ein Arbeitszeugnis innerhalb der Frist raus. Nee, es gibt aber trotzdem ganz viele Lehrkräfte, die dann noch ziemlich unwürdig Klinken putzen müssen, um für Bewerbungsverfahren dann auch auf das Arbeitszeugnis zurückgreifen zu können. Denn ja, für eine Schulleitung brennt natürlich ständig die Hütte und die kümmern sich dann um Leute, die schon weg sind, als letztes. Man muss da also möglicherweise nachdrücklich unter Hinweis auf gesetzliche Fristen das auch nochmal einfordern. Solltest du also einen nahtlosen Arbeitsvertrag danach erhalten, bingo, wenn nicht nahtlos, dann musst du dich arbeitslos melden. Das musst du ja eigentlich auch schon, wenn du gekündigt hast und diese Kündigung läuft. Ne, wenn das absehbar ist, dass du wieder auf den Markt kommst, dann musst du dich bereits arbeitssuchend melden. Du hast dann ja deinen ALG-1-Anspruch erworben. Ich habe gerade schon gesagt, unter welchen Bedingungen du den erworben hast. Aber da du ja eine Eigenkündigung vollzogen hast, hast du wahrscheinlich 3 Monate Arbeitslosengeldsperre und kriegst das dann erst im 4. Monat. Das kann man umgehen, Diese Sperre kann verkürzt oder aufgehoben werden, wenn du medizinisch belegen kannst, dass die Kündigung ärztlich empfohlen wird, weil man diesen Beruf nicht mehr ausüben kann. Da gibt es sogar ein Formular für. Aber da musst du dich informieren und je nachdem, in welchem Szenario du kündigst, sollte das natürlich auch gut mit deinem Arzt, deiner Ärztin besprochen worden sein. Ein anderes Szenario wäre das Szenario Aufhebungsvertrag. Wird auch in Berlin häufig praktiziert, aber natürlich auch in anderen Bundesländern. Nur ich rede jetzt halt ständig von Berlin, weil es da besonders viele tarifangestellte Lehrkräfte gibt aus historischen Gründen. Im Aufhebungsvertrag einigen sich beide Parteien, also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, einvernehmlich über die Beendigung bzw. die Aufhebung, die Annullierung dieses Arbeitsvertrags. Auch damit können diese 3 Monate Sperre umgangen werden. Meiner Information nach, ohne Gewähr. Also bitte informiere dich da. Dann kommt immer wieder die Frage danach, ob Weiterqualifizierungsmaßnahmen denn jetzt von der Agentur für Arbeit finanziell übernommen werden. Wenn du angestellte Lehrkraft bist und du musst dich ja dementsprechend arbeitssuchend melden, dann bekommst du ja einen Case Manager oder eine Case Managerin, also im Grunde einen Kundenbetreuer der Agentur für Arbeit. Und diese Person entscheidet, ob eine Weiterqualifizierungsmaßnahme für dich sinnvoll ist und dementsprechend von der Agentur für Arbeit übernommen wird. Das ist SachbearbeiterInnen ermessen. Wichtig ist, warum sollte man dich denn überhaupt weiterqualifizieren? Du bist doch eine hochbegehrte, hochvermittelbare pädagogische Fachkraft. Du musst lernen, das durch deren Brille zu sehen. Für die bist du hochgradig vermittelbar. Es ist Lehrermangel. In allen pädagogischen Berufen ist Mangel. Warum sollte man dich nicht direkt wieder in einen pädagogischen Beruf vermitteln? Das musst du natürlich plausibel kommunizieren können, um diese Person davon zu überzeugen, warum das keine gute Idee ist und warum vielleicht es sinnvoll wäre, dir eine Weiterqualifizierungsmaßnahme zu finanzieren. Wichtig ist natürlich, durch die Brille der Agentur für Arbeit lohnt es sich nur dann, finanziell in deine Weiterqualifizierung zu investieren, wenn das deine Vermittelbarkeit steigert. Also wenn du eine attraktive Qualifizierungsmaßnahme machst in einen Bereich, der gerade gefragt ist, wo die Ausschreibungssituation auch gut ist. Dementsprechend wird dir nicht jede Weiterbildung, auf die du Bock hast, da durchgewunken. Es gibt ja Dinge, da ist die Ausschreibungssituation schlecht. Kultureller Bereich, künstlerischer Bereich. Nur weil du Lust darauf hast, vielleicht sowas zu machen, heißt das noch lange nicht, dass die Agentur für Arbeit das sieht, dass das deiner Vermittelbarkeit dient. Die fänden das wahrscheinlich cooler, wenn du was in Richtung IT oder Bürokauffrau oder was weiß ich, Office Management oder Projektmanagement oder Personalmanagement oder sowas machst. Ne? Okay, also die Agentur für Arbeit muss natürlich mit öffentlichen Geldern wirtschaftlich umgehen und kann dir nicht deinen Selbstverwirklichungstrip finanzieren. Klingt jetzt polemisch, aber so muss man es ja sehen durch die zweckgebundene Brille. Okay? So, jetzt habe ich dir über diesen Grobablauf einmal einen Überblick gegeben. Hoffentlich habe ich da jetzt auch schon zu mehr Transparenz beigetragen, aber ich habe es jetzt an mehreren Stellen gesagt, das Ganze hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Du hast jetzt schon gemerkt, da spielen viele Dinge mit rein, da spielen Versicherungen mit rein, da spielt Timing mit rein, Strategie, da spielt einiges an Recht mit rein, da spielen wichtige Entscheidungen über deine Altersvorsorge mit rein. Da treffen sich also ganz viele Disziplinen, wenn du so willst. Und dementsprechend treffen sich da auch viele Beratungsdienstleistungen, Rechtsberatung, Versicherungsberatung, Finanzberatung und natürlich auch Karriereberatung, Karriereconsulting, das ist der Bereich, den wir wiederum bedienen. Wir kennen all diese Ängste und Unwägbarkeiten und strategischen Kunstgriffe, die man da möglicherweise machen kann. Dann auch den ganzen Struggle um Berufsalternativen und wie komme ich da rein. Und bei uns laufen natürlich dann diese ganzen Beratungsbedarfe rund um die Formalitäten auch immer auf. Darum sind wir da grundsätzlich im Bilde, hast du heute gehört. Aber wenn es in die Tiefe geht und es ist wirklich ein ganz spezifischer Fall, dann wäre es wirklich angesagt, dass du dich da auch noch von Externen beraten lässt. Wir arbeiten da zum Beispiel auch mit GastexpertInnen zusammen, die in unsere Community kommen und dann für diese spezifischen Fragen zur Verfügung stehen. Im März kommt wieder jemand aus dem Bereich Finanzen und Versicherungen. Und somit versuchen wir, diesen interdisziplinären Beratungs- und Coaching-Knotenpunkt auch aus verschiedenen Blickwinkeln bestmöglich zu bedienen. Wenn du sagst, diesen Prozess begleiten zu lassen, das würde mir Hilfe geben, das würde mir Orientierung geben, denn das löst natürlich viele Fragezeichen aus, viele Ängste, und ich habe das Bedürfnis, da ins Sparring zu gehen mit Personen, die da schon viel Erfahrung haben in der Begleitung dieses Prozesses. Dann geh gerne mit uns in ein kostenfreies Erstgespräch, um einmal abzugleichen, wo stehst du, wo möchtest du hin, was ist deine innere Agenda, dein innerer Zeitplan, und um zu erfahren, wie können wir dich dabei begleiten. Du kannst dich eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch, das findet telefonisch statt, und du findest den Link zu unserer Terminmaske über die Shownotes oder auf unserer Homepage isabelprobst.de. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.